Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Heinrich Metzendorf, der Baumeister der Bergstraße.
Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Dr. Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner aus Mainz und Enkel von Georg Metzendorf, der wiederum ein Bruder von Heinrich Metzendorf war. Danke, dass wir erneut bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Andrea Falk und finde es großartig, dass wir wieder im Gespräch sind. Heinrich Metzendorf, lieber Rainer Metzendorf, wird auch als der Baumeister der Bergstraße bezeichnet. Hat er hier mehr geplant als anderswo?
Heinrich hat ja viel gebaut. In ganz Deutschland. Und er hat von Baden-Baden bis nach Oberschlesien gebaut. Aber er ist einfach der Baumeister der Bergstraße. Hier hat er über die Hälfte seiner Projekte durchgezogen. Und er hat hier diese Gegend so geprägt, auch im Zusammenhang. Also jetzt nicht nur in einzelnen Häusern, sondern in ganzen Straßenzügen. Da muss man einfach sagen, Heinrich Metzendorf, der Baumeister der Bergstraße. Ein Begriff, der ja schon kurz nach seinem Tod von Herrn Kraus genannt worden ist, aber der passt heute auch noch.
Und Heinrich Metzendorf war ja Autodidakt. Wie schafft man das eigentlich, dann so erfolgreich zu sein?
Ja, er war vielleicht Autodidakt im akademischen Sinne. Aber er hat eine andere Ausbildung bekommen oder genommen, wie es damals vielleicht üblich war. Er hat viel und gut gelernt. Er war Assistent in verschiedenen Büros. Er hat Unterricht bekommen beim Kreisbaumeister in Heppenheim. Er hat in einem Heidelberger Büro gearbeitet. Er hat in einem Darmstädter Büro gearbeitet. Er hat sich diese Ausbildung woanders geholt. Und das war damals auch das Gute, dass man nicht diese vertrocknete Ausbildung, die es damals gab, bekommen hat. Alle großen Reformen, oder nicht alle, aber viele große Reformarchitekten, wie Corbusier, wie Mies van der Rohe, wie Peter Paul Behrens, das sind alles im akademischen Sinne Autodidakten. Und sie haben aber, weil sie von diesem Ballast der Hochschulen befreit waren, konnten sie wirklich Neues schaffen. Und wenn man das dann nochmal weiterzieht, auch dieses kleine Zentrum von Bensheim, dieses Büro vom Heinrich Metzendorf, der Heinrich Metzendorf, der Georg Metzendorf, der Peter Birkenholz und Paul Ludwig Drost, die ja um 1900 alle gemeinsam hier in dem Büro Metzendorf tätig waren. Alle drei haben an der Hochschule in Darmstadt Architektur studiert und alle vier haben das Studium abgebrochen und alle vier sind, wenn man so will, als Autodidakten bedeutende Architekten geworden und alle vier wurden Professoren.
Okay. Kann man das auch so übersetzen, dass sie einfach Praktiker waren und keine Scheuklappen auf hatten und offen für alles und einfach ihre Visionen, die sie auch schon im Kopf hatten, dann so umsetzen konnten?
Spannend. Die hatten nicht diesen ganzen Ballast mitschleppen müssen, den unnötigen Ballast, den man damals, als die Hochschulreform noch nicht stattgefunden hat, das war dann später, als Pützer in Darmstadt gelehrt hatte oder Olbrich in Darmstadt war, war das eine ganz andere Voraussetzung.
Kann man eigentlich die Arbeitsweise von Heinrich Metzendorf oder auch von anderen, aber auf jeden Fall auch von seinem Architekturbüro so zusammenfassen in zwei Worten: kreativ und effizient?
Diese Zusammenfassung, die passt so, dass ich da keinen Kommentar zu geben will. Das würde ich dann nur verwässern.
Okay, also können wir so stehen lassen. Ja. Die Arbeitsweise von Heinrich Metzendorf und seinem Büro war kreativ und effizient. Heinrich Metzendorf hat ja in einem Büro auch in Wuppertal gearbeitet. Kann man eigentlich, oder war das so prägend, dass man von einer Wuppertaler Phase sprechen kann?
Auf jeden Fall. Heinrich war ja 6 Jahre lang in Wuppertal. Anfangs als normal Angestellter. War er so gut, dass er auch als Teilhaber in die Firma aufgenommen worden ist. Und es war damals das große Bauprogramm von diesem Büro Haude in Wuppertal, das ja wirklich auch ein seriöses, ein gutes Büro war. Sie haben ausschließlich eigentlich für die Großindustrie Einfamilienhäuser gebaut, für das Großkapital, für industrielle Häuser, bei denen es aufs Geld überhaupt nicht drauf ankam. Da konnte man sie also wirklich, ja, als Architekt auch zeigen. Und was dann interessant ist, diese Häuser sind fast alle in dem damals üblich späthistorischen, ja, Spätrenaissance-Stil entstanden. Und nun, als dann Heinrich nach 8 Jahren Wuppertal nach Heppenheim gekommen ist, dann hat er in Heppenheim genauso geplant, wie er in Wuppertal aufgehört hat. In diesem, ja, Renaissance-Stil.
Also wenn man jetzt an Heinrich Metzendorf denkt, fallen einem gleich die wunderbaren Häuser ein. Aber in Heppenheim hat er mal was ganz anderes gemacht. Ich muss vorausschicken, dass er die Häuser am Heppenheimer Marktplatz um 1900 alle verputzt wurden. Das hatte brandschutzrechtliche Gründe. Und Heinrich Metzendorf hat diese Häuser wieder freigelegt, also den Verputz entfernt. Das war seine Aufgabe.
Ja, sicher, man erwartet immer von Architekten, dass sie nur neue Sachen planen. Aber die Aufgaben sind manchmal viel interessanter, auch im Bestand zu bauen. Und diese Fachwerkhäuser in Heppenheim, ich weiß nicht, ob die aus brandschutztechnischen Gründen verputzt worden sind. Gibt es auch eine andere Version oder eine andere Überlegung? Das Holzfachwerk war damals eigentlich verpönt. In der Barockzeit. Mhm. Da galt nur Stein. Und deswegen hat man unverständlicherweise Fachwerkhäuser einfach verputzt, weil der Putz so ähnlich aussah wie
also Naturstein. Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Genau, so wie es ja im Barock auch der Fall war, nicht? Und nun, der Heinrich Metzendorf war ja ein unheimlich ehrlicher, auch gerade im Handwerk und im Material. Und es kam auch damals die Denkmalpflege auf und man hat auch in anderen Städten gesehen, was teilweise für Schätze hinter diesen Putzbauten stecken. Und dass nun Heinrich Metzendorf, Heppenheimer, dass er nun das Rathaus und die Fachwerkhäuser da freilegen durfte, muss man schon fast sagen, das ist eine richtig große Ehre gewesen.
Okay. Kommen wir nach Bensheim. Hier hat ja Heinrich Metzendorf Bürogebäude für Eulers, um 1901 war das, und ein Fabrikgebäude. Da gab es den Entwurf zwischen 1906 und 1907 gebaut. Das war für den Fabrikanten Euler gewesen. Und in dem Buch Heinrich Metzendorf und die Reformarchitektur in der Bergstraße, Lebensräume gestalten von Delarue und Kaffenberger heißt es, ich zitiere, eine sachliche Kathedrale für Fabrikarbeiter, das neue Fabrikgebäude 1908. Kann man das so sagen?
Hat der Kaffenberger, glaube ich, geschrieben, ja. Er hat es aber auch, muss man dazu sehen, in Gänsefüßchen gesetzt. Aber das hat durchaus seine Berechtigung. Es ist aus der Sichtweise von damals gewesen. Wir haben ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts überall Reformen gehabt. Auch das Arbeitsfeld des Arbeiters wurde anders gestaltet. Wenn Sie sich mal gucken, diese Malochen in England oder auch im Ruhrgebiet, das war eigentlich für einen Menschen unwürdig. Und dann begann man nun im 20. Jahrhundert diesem Arbeiter, auch Industriearbeiter, auch ein besonderes Arbeitsumfeld zu geben. Und so sind dann solche Sachen entstanden wie Opel in Rüsselsheim oder auch die AG-Werke. Und unter anderem auch die Werke von Euler. Die waren hochbedeutend. Die sind damals in den Fachzeitschriften hochgelobt worden wegen ihrer neuen geistigen Haltung. Und es sollte nicht nur ein guter Arbeitsplatz entstehen, sondern es sollte auch die Gemeinschaft geübt werden. Und bei den Kirchen oder bei den Christen hat man diese Gemeinschaft in den Kirchen geübt. Und dann kann man nun oder dem damaligen Aspekt auch durchaus sagen, dass diese Fabrikhallen die Kathedralen der Arbeiter sind.
Leider sind ja diese Industrie- und Zweckbauten und die Villen und die Arbeitshäuser, die da für Euler geschaffen wurde, so als geschlossenes Ensemble nicht mehr erhalten, weil es war 2010, ist das Fabrikgebäude abgerissen und ist nur ein Teil von der alten Fassade jetzt in diese Wohnhäuser integriert worden. Hat man hier eigentlich die ganz große Chance vertan, hier das Architekturhistorische und Sozialgeschichtliche zu erhalten?
Ja, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn man sieht, wie andere Städte damit umgegangen sind, das größte Beispiel Zeche Zollverein in Essen, wo man wirklich eine alte Industrieanlage zu einem Kulturtempel umgebaut hat, diese Möglichkeiten hätte man in Bensheim auch gehabt. Es ist, ich weiß es nicht aus welchen Gründen, ob das politisch falsch angepackt worden ist. Ich glaube auch nicht, dass es heute sich nochmal wiederholen würde. Also wenn man da heute nochmal vor dem gleichen Problem stehen würde, würde man das mit Sicherheit anpacken. Und was vor allen Dingen in meinen Augen ganz besonders schlimm ist, ist diese Verwahrlosung von diesem Reihenhaus, was Heinrich und Georg Metzendorf, ich glaube, es war sogar mehr der Georg als der Heinrich, für die Firma Euler gemacht haben. Das ist eine Ikone des Arbeiterwohnungsbaus zu Beginn des Jahrhunderts gewesen. Dass die so verwahrlost wird. Man weiß nicht, wie man da in Verantwortung nehmen kann. Es ist nur ein Trauerspiel, dass ein solches Leitbild dann heute quasi wie eine Ruine dasteht. Obwohl die Grundrisse von dem Haus, die funktionieren heute noch. Und es waren auch gute Materialien. Es war ein Stein gebaut. Also ist durchaus kein Grund gewesen, diese Häuser dann so verschandeln zu lassen.
Verkommen zu lassen, ja. Gehen wir wieder zurück nach Heppenheim, ein Stückchen weiter hoch in Odenwald, nach Oberhambach. Mhm. Da haben wir die Odenwaldschule. Da wurde ein ganzes Schuldorf geplant und realisiert.
Ja, ein nicht nur ein ganzes, sondern ein ganz besonderes Schuldorf. Mhm. Auch entstanden in der damaligen Zeit der Reformbewegung überall. Es gab ja auch die neuen Schulreformen, Waldorfschule und dergleichen. Und dieser Leiter, dieser Gründer dieser Schule hat hier einen Ort gesucht. Und das ist das Besondere in meinen Augen, dieser Standort, der hier gewählt wurde, ist. Einmal nicht in einer engen Stadt, sondern wirklich in die freie Natur hineingestellt, mit freistehenden Häusern, Licht, Luft und Sonne und Kultur, das sollte alles dabei sein. Deswegen ganz bewusst außerhalb von Heppenheim, aber trotzdem auch wieder in der Nähe von Kultur. Darmstadt war nicht weit entfernt. Und so ist dann dieses Heim da zu einem Ereignis, zu einem städtebaulichen und soziologischen Ereignis erstellt worden. Es ist leider heute halt durch diese Situation in einen ganz schlechten Ruf geraten, hat es aber überhaupt nicht verdient. Und man muss es einfach mal jedes Mal vom Städtebaulichen, vom Architektonischen sehen. Es ist ja eine Siedlung, so wie eine Siedlung, die ja nicht auf einmal geplant wurde, sondern da hat der GEHEP ja ein Vierteljahrhundert dran gesessen. 1910 hat man gestartet und 1934 ist er dann mit seiner Frau, die Jüdin war, in die Schweiz gegangen. Aber in dieser Zeit ist ja immer wieder dieses Schuldorf ergänzt, erweitert worden. Ein Hauptteil natürlich der Heinrich Metzendorf. Als dann Heinrich nicht mehr lebte, 23, hat dann auch Georg dort oben geplant, gebaut und anschließend, als Georg sich zurückgezogen hatte, dann der Fehleisen. Also es ist auch ein Zeitzeugnis dieser Zeit. Und wie unterschätzt und wie wichtig dieses Gebäude eigentlich ist, Es gibt die große Denkmaltopographie vor der Bergstraße. Und es gibt keine Anlage auf der Bergstraße, die so ausgiebig behandelt wird wie die Odenwaldschule in Oberhambach. Es sind allein 10 Seiten in diesem dicken Band, wo diese Odenwaldschule behandelt wird.
Dr. Metzendorf, Sie haben vorhin mal kurz den Mitarbeiter von Heinrich Metzendorf erwähnt, den Herrn Birkenholz. Dazu gibt es auch in den Geschichtsblättern des Kreises Bergstraße einen Beitrag von Ihnen. Die Frage wäre, wie wichtig war denn dieser Mitarbeiter für Heinrich Metzendorf?
Der Peter Birkenholz war der längste Mitarbeiter bei Heinrich. Er war 10 Jahre bei ihm. Er hat bei ihm schon in Wuppertal gearbeitet und ist dann mit Heinrich Metzendorf quasi wieder an die Bergstraße gelangt. Für mich ist der Peter Birkenholz neben Georg Metzendorf der wichtigste Mitarbeiter von Heinrich, vielleicht sogar noch bedeutender als der Georg selber, weil er wirklich 10 Jahre mit dabei war. Und dieser Peter Birkenholz ist ja später eine ganz berühmte Persönlichkeit geworden, ist er weltbekannt geworden mit seinen Kugelhäusern. Er hat in Dresden das erste Kugelhaus der Welt gebaut. Er hat Patente erschlossen. Also es ist ein Naturtalent, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Er wird dann später auch Professor in München. Und also dieser Peter Birkenholz, der komplette Nachlass von ihm, der komplette, liegt ja im Münchner Architekturmuseum. Und ich konnte damals ein bisschen reinschnuppern, konnte also diesen Peter Birkenholz auch nur ein bisschen anarbeiten. Aber das ist ein Thema für eine eigene Dissertation und ich hoffe, dass die auch möglichst bald erstellt wird, weil dieser Peter Birkenholz, gerade auch im Zusammenhang mit Heinrich Metzendorf, ein unheimlich spannendes Thema.
Und also um das abzuschließen, ein wichtiger Mitarbeiter.
Ja.
Die letzte Frage heute, kommen nämlich jetzt zum Schluss unseres Gesprächs. Da will ich nochmal auf einen Planungsteil von Metzendorf kommen, der, glaube ich, genauso wichtig war wie der umbaute Raum, nämlich die Anlage des Gartens oder der großen Gartenanlagen rund um die Häuser, je nachdem, ob es Villen waren oder einfache Arbeiterhäuser. Das war ihm schon wichtig.
Das war allen beiden wichtig. Sie haben beide nicht nur den Grundriss des Hauses gemacht, sondern haben den Grundriss des Gartens mitgestaltet. Quasi der Garten als erweiterter Wohnraum. Und da haben sie also beide großen Wert drauf gelegt. Und nicht umsonst hat ja, jetzt sind wir leider nicht gerade bei Heinrich, sondern beim Georg, ist ja in diesem Jahr das Haus von Georg Metzendorf in Bensheim mit dem schönsten privaten Garten in Deutschland ausgezeichnet worden. Da sieht man also, wie die, sagen wir, aus dem Haus hinein in die Landschaft, in den Land des Grundstücks geplant haben. Und wenn sie es nicht selber gemacht haben, dann hat der Heinrich den Gartenstararchitekten Zobel hinzugenommen und der Georg Metzendorf hat dann mit dem Star-Landschaftsplaner aus Berlin, mit Herrn Wiebkim, zusammengearbeitet. Aber dieses Zusammenfließen von Garten, Landschaft und Haus und innen drin, das gehört einfach dazu.
Also die Natur wurde immer mit dazu genommen, mit ins Haus geholt, um die Sonne, je nachdem wie sie stand und durch welches Fenster und genauso gut die Bäume
auch
draußen.
Auch die ganzen, wie die Ausrichtungen von den Himmelsrichtungen waren, ja. Was bedeutet eine aufgehende Ostsonne, die tiefstehende Abendsonne? Das ist bei denen bereits in den Grundrissen berücksichtigt. Man hat da nicht nur irgendwie das Haus an die Landschaft gestempelt, sondern dieser Kontakt von draußen nach drinnen,
die haben
ganz
eben,
wichtig.
Ob draußen oder drinnen, für alle Sinne gebaut.
Ja,
das ist das,
genau.
Was man sich eigentlich wünscht,
sagen,
wo man sich dann auch, denke ich, so wohlfühlen kann,
ob
es im Garten ist oder im Haus. Ne? Ich denke, das macht die gesamte Anlage der Häuser aus. Lieber Dr. Metzendorf, vielen Dank für diese Einblicke. Wie immer sehr bereichernd.
Ich darf mich bedanken für diese guten Gespräche mit Ihnen.
Meine lieben Zuhörer, das war es für heute. Freuen Sie sich auf den nächsten Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, wir hören uns wieder.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.